Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen unseres Radios, ich begrüße Sie und freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Wir beten zum Heiligen Geist. Herr, sende dein Licht, sende den Tröstergeist vom Vater her, den du uns versprochen hast, dass er uns leuchtet und führt und uns erfüllt, dass er auch durch mich spricht und dass seine Worte, dass sein Evangelium, das Christus uns gegeben hat, uns erfüllt und unser Leben leitet. Dazu segne sie der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich habe ja bereits öfters gesagt in den beiden vorausgehenden Vorträgen, dass es keine klassischen Exerzitien sind, die ich Ihnen hier geben werde, denn dort werden geistliche Impulse zur Heiligen Schrift oder zu herausragenden Schriftstellern, wie es eben Bruder Philemon getan hat, gegeben. Es ist vielleicht ein gewisser Mix zwischen theologisch-spirituellen Erwägungen und auf der anderen Seite ja einer gewissen wissenschaftlichen Aufarbeitung der Theologie, der Literatur zum Wunder. Ich erachte das für außerordentlich wichtig, denn die Leugnung etwa der Jungfrauengeburt, der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, der Wunder der Totenauferweckung und der Dämonenaustreibung und der leiblichen Heilungen betrifft wirklich den Kern unseres Glaubens. Ich habe mich deshalb entschlossen, zu Beginn jedes Vortrags, damit es auch aufgelockert ist und das spirituelle Element nicht zu kurz kommt, immer auf bestimmte Wunder, die sehr gut untersucht worden sind, einzugehen oder auch auf das Leben von Heiligen, wo deutlich wird, wie sehr sie aus der Vorsehung Gottes heraus sich führen ließen und dann auch Außerordentliches möglich geworden ist. Paul Badde, Jahrgang 1948, hat lange für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gearbeitet. Seit dem Jahr 2000 berichtet er für die Welt aus Rom und dem Vatikan. Er hat ein Buch herausgegeben, Maria von Guadeloupe, wie das Erscheinen der Jungfrau Weltgeschichte schrieb. Es ist im Ullstein Verlag erschienen, umfasst 256 Seiten. Michael Rack von Kirche Not Ostpriesterhilfe hat ein Interview mit ihm bei Radio Horeb geführt und dieses Interview mir schriftlich zur Verfügung gestellt in diesen Tagen unter dem Titel Nur in die Knie gehen, staunen und beten. Paul Badde sagt in diesem Interview, wir nehmen es als gegeben hin, dass Amerika Teil der westlichen Welt ist. Aber wir vergessen, dass Asien und Afrika etwa zur gleichen Zeit missioniert worden sind. Anders als in Südamerika aber können wir von diesen beiden Kontinenten nicht sagen, es seien christliche Kontinente, obwohl es dort genau den gleichen Entdeckungsprozess gegeben hat. Nur in Lateinamerika hat sich das Christentum etabliert. Für das Gesamtgesicht der Erde wurde die Erscheinung von Guadeloupe dadurch das wohl bedeutendste Ereignis des vergangenen Jahrtausends. Und Guadeloupe ist heute der bei weitem größte Wallfahrtsort aller Weltregionen. Also nicht nur des Christentums, sondern auch aller anderen Weltregionen. Michael Rack hat dann die Frage gestellt, wie muss man sich die Begegnung der Kulturen vorstellen, als Kolumbus Amerika entdeckte? Badde gibt die Antwort. Damals war Spanien die größte Militärmacht. Es war das Amerika der alten Welt. Das Land war auch militärtechnisch die am höchsten zivilisierte Macht und stand den militärisch kaum entwickelten Indio-Völkern gegenüber. Als Kolumbus einige karibische Inseln entdeckte, stieß er auf primitive Steinzeitkulturen. Es war ein wahrer Zusammenprall der Kulturen, den die Indios nicht erlebten. Hier auf diesen Inseln wurden sie komplett ausgerottet. Einige Jahre nach Kolumbus, 1519, kam dann Hernán Cortés in Mexiko an und hat dort die Hochkultur der Azteken angetroffen. Auf der einen Seite war es eine Steinzeitkultur, auf der anderen hatte es eine Infrastruktur, eine Elite mit hoher Bildung. Militärisch waren sie sehr weit, aber es gab keine Räder und Eisen war nicht im Gebrauch. Kennzeichnend für die aztekische Kultur war jedoch ihr düsterer Glaube und eine Art Todesvirus, von dem die Azteken regelrecht befallen waren. Badde führt das so aus. Es gab einen zum Teil kannibalischen und jedenfalls grässlich verbreiteten Menschenopferkult. Die Azteken glaubten, sie müssten den Göttern Opfer darbringen, damit die Sonne jeden Morgen wieder aufgehen konnte. Aus diesem Gedanken war ein kollektiver Wahn geworden. Den Menschen wurde zu Tausenden auf den Gipfeln der Pyramiden das Herz bei lebendigem Leib herausgerissen, um die Götter zu beschwichtigen. Als die Spanier ins Land einmarschierten, beobachteten sie diesen morgendlichen Akt, bei dem Menschen über einen Stein gebogen wurden, damit der Brustkorb gespannt war und diese mit einem schnellen Schnitt geöffnet und das zuckende, blutige Herz herausgerissen wurde. Sie sahen in den blutbeschmierten, glitschigen Tempeln Priestern, die sich mit ihren langen Fingernägeln jeden Tag Blut aus ihren Opfern abzapfen mussten. Für die Spanier war schon der Anblick unerträglich. Sie waren der Überzeugung, dass das sofort eingestellt werden musste. Als erste Maßnahme gegen diesen Kult stellten sie in den Tempeln kleine Madonnenfiguren auf. Im Geschichtsunterricht wird uns beigebracht, die Spanier hätten sofort eine Terrorherrschaft begonnen, als sie in das Land einmarschiert waren. Die aztekische Kultliteratur erzählte aber auch noch etwas anderes. Nach der Eroberung wechselte sehr bald der Ton. Die Literatur wird plötzlich auf eine ganz neue Weise hoffnungsvoll und heiter, als würde sie von einer Morgenröte erfüllt. Das gab es vorher nicht. Bis zur Ankunft der Spanier waren Literatur und Musik geradezu unheimlich schwermütig und melancholisch. Tod und Vergänglichkeit waren die beherrschenden Themen. Trotzdem ist die Eroberung durch die Spanier natürlich sehr blutig verlaufen. Es waren ja nur etwa 1500 Spanier, die Millionen Azteken gegenüberstanden. Aber Hernán Cortés wusste sehr bald die Spannungen im Land zu nutzen. Die Azteken hatten sie verschiedene Völker unterworfen. Das wurde von ihm geschickt ausgenutzt. Er hat sich mit diesen verbündet und das Reich der Azteken dadurch zerschlagen. Man hat natürlich auch versucht, den Glauben weiterzugeben, die Azteken vom Glauben an Christus zu überzeugen. Dennoch wurde nur eine Handvoll getauft. In den Augen der Azteken erfüllte sich mit der Ankunft der Spanier eine uralte Prophezeiung. Weise Götter würden aus dem Westen einreisen. Dieser Moment schien für die Azteken gekommen zu sein, als die Spanier ins Land kamen. Die Begegnung mit ihnen löste in ihnen einen Schock, Verwunderung und Verblüffung aus. Sie hatten noch nie Pferde und Feuerwaffen gesehen. Auch wenn sie tapfere und mutige Kämpfer waren, waren sie dem zupackenden Geist der Spanier überhaupt nicht gewachsen. Vor all den Dingen, vor denen die Azteken zitterten, hatten die Christen überhaupt keine Angst, nämlich diesen Naturgöttern. Eines Morgens am 9. Dezember 1531 war Juan Diego, ein frisch getaufter Indier, auf dem Weg in die Hauptstadt. In der Morgendämmerung kam er an einem Hügel vorbei und hörte plötzlich so schöne Vogelstimmen, wie er sie nie zuvor gehört hatte. Vögel, Gefieder und Farben waren für die Azteken ungeheuer wichtig. Für Juan Diego war es, als wäre er in der schönsten Sprache durch Vogelstimmen angesprochen worden. Er wollte ihnen folgen. Als er den Hügel hochlief, hörten die Vogelstimmen plötzlich auf. Stattdessen erklang eine menschliche Stimme, die von oben rief: Juan, Juanito, Diegolein, komm doch mal zu mir. Es war eine wunderschöne Frau, die in der Morgenröte stand. Der Bauer warf sich vor lauter Entzückung vor ihr auf den Boden. Die Frau sagte, schon damals, drei Jahrhunderte bevor es offiziell von der Kirche dogmatisiert wurde: Ich bin die unbefleckte Empfängnis und möchte deinem Volk hier den wahren Gott zeigen. Auf diesem Hügel soll eine Kirche gebaut werden, zu der die Menschen kommen und mir ihre Sorgen bringen können. Der Hügel, auf dem Maria dem Juan Diego erschienen ist, war auch der Hügel einer alten Muttergottheit unter den Azteken. Der Bischof dachte, Juan Diego beabsichtige, unter dem Mantel des Christentums die alten Kulte weiter zu pflegen, und war sehr skeptisch. Daraufhin kehrte Juan zum Hügel zurück. Er bat die Frau um einen Beweis, um den Bischof zu überzeugen. Diesmal sah er dort einen wunderbaren Farbteppich mit den schönsten Blumen, die er jemals gesehen hatte, mitten im Winter. Maria sagte, geh hoch und pflücke diese Blumen als Zeichen. Er tat es. Sie schaute die Blumen an, nahm sie noch einmal in die Hände, hauchte sie an und legte sie in das Tuch zurück. Juan Diego ging zurück zum Bischof. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde er zu ihm vorgelassen, nicht zuletzt deshalb, weil die Blumen so schön dufteten und die Wächter davon betört waren. Der Bischof öffnete das Tuch, die Blumen fielen auf den Boden und auf dem Umhang blieb das bekannte Bild, das bis heute in Guadeloupe verehrt wird, zurück. Was ist darauf zu sehen? Das Bild zeigt eine junge Frau mit einem Sternenmantel. Das Untergewand ist wie die Morgenröte. Darüber trägt sie ein goldenes Gazegewand, das über dem Untergewand zu schweben scheint. Die Farben sind schwer zu beschreiben. Sie sind, so Paul Bate wörtlich, nicht von dieser Welt. Der Himmel auf dem Bild öffnet sich in einem Oval in den Wolken. In dieser Öffnung steht die Frau vor der aufgehenden Sonne auf dem Mond. Sie hält den Blick gesenkt und hat die Hände gefaltet. Ein kleiner Mann hält sich an ihrem Mantel fest. Nun, wie ist dieses Bild zu deuten? Für uns als Christen ist es klar, es ist die Frau aus der Apokalypse 12, die in der Sonne steht, der Mond zu ihren Füßen. So haben es die Christen verstanden. Für die Indianer war es aber vor einem ganz anderen Hintergrund zu verstehen und zu deuten. Für sie war es ein Bild mit mehr als 1000 Worten und einer noch viel umfassenderen Bedeutung. Das Bild war ganz mit ihrer eigenen Symbolik getränkt. Die Jungfrau vor der Sonne bedeutete, dass sie stärker war als die Sonne, die sie bisher als den höchsten Gott verehrten. Jetzt brauchten die Indios kein Blut mehr, um die Sonne aufgehen zu lassen. Maria steht auf dem Mond, das heißt, sie hat den Mondgott besiegt. Die Azteken haben dieses Bild gelesen wie ein Buch. Für sie war diese Jungfrau eine der ihrigen. Sie ist auch als Morenita dargestellt, also mit der Hautfarbe der Indios, der Eingeborenen, so dieses bräunliche, leicht bräunliche Gesicht. All die Ungeheuerlichkeiten, die passiert waren, sind ihnen egal geworden. Sie konnten das Bild tanzen, sie konnten es singen. Und danach, nach dieser Erscheinung, sind sie zu Millionen in die Kirche geströmt. 9 Millionen Indios ließen sich innerhalb kürzester Zeit taufen. Dieses Bild war im Grunde das Tor, durch das die ganze indianisch-lateinamerikanische Welt in die Kirche hineingeströmt ist. Sogar der Papst hat dieses Bild auf seinem Schreibtisch stehen. Der Papst schätzt dieses Bild, es ist ihm wichtig, aber er weiß auch um den Unterschied des Bildes von Guadeloupe zu all den anderen Bildern, auch den schönsten Ikonen. Nun zum Thema nach dieser Einführung. In dem Bild stecken ja viele Geheimnisse und Wunder, hat Herr Rack festgestellt. Aus welchem Material besteht es? Paul Bate antwortet so: Es besteht aus Agavenfaser, dem billigsten Material, das es gab, mit der Qualität eines Kartoffelsacks. Normalerweise verrottet diese Faser auch heute noch innerhalb von spätestens 20 Jahren. Dieses Gewebe aber hängt jetzt seit 400 Jahren in der Kirche von Mexico City. Es fühlt sich an wie Seide, sagt jeder, der es einmal angefasst hat. Das Bild ist ausgesprochen farbig, aber es gibt keinen einzigen Farbpartikel. Also man hat das Bild unzählige Male untersucht, aber es gibt keinen Farbpartikel, keinen Farbstoff, kein Farbpigment. Es hat auch keine Grundierung. Jeder Maler weiß, dass eine Leinwand erst grundiert werden muss, damit die Farben haften bleiben und nicht in die Fasern zerlaufen. Dieses Bild ist farbig, hat aber keine Farben. Es handelt sich lediglich um eine Verfärbung der Fasern, und zwar auf eine Weise, die bis heute absolut wissenschaftlich unerklärlich ist. Manche sagen, die Farben hätten den Charakter von Schmetterlingsflügeln oder von Blumen, die nicht angemalt, sondern in sich farbig sind. Außerdem changieren die Farben, wie Tarnfarben bei Tieren. Also wenn Sie das von verschiedenen Seiten her betrachten, dann sind sie jeweils ein bisschen anders. Vielleicht so wie Regenbogenfarben zu verstehen. Das Bild ist gegen alle Regeln der Malkunst entstanden. Es wird dann in dem Interview verglichen mit dem Turiner Grabtuch. Und was dann wirklich jetzt sensationell ist und wo man auch den übernatürlichen Ursprung dieses Bildes feststellen kann, ist eine 100-fache Vergrößerung unter dem Mikroskop, und zwar der Pupille der Mutter Gottes. Man sieht kleine Figuren in den Augen der Jungfrau. Es ist eine Szene, die ganz und gar dem entspricht, was über die Enthüllung des Bildes erzählt worden ist. Man sieht klar einen Bischof und einen Indio, eine indianische Familie und eine Übersetzerin. Man kann sagen, das alles sei vielleicht eine fromme Deutung. Dagegen spricht aber, dass genau das gleiche Bild in beiden Augen auftaucht. Und zwar so fein, wie es niemand auf dieser Erde zu malen imstande ist. Sie dürfen ja nicht vergessen, liebe Zuhörer, dass das erst bei einer 100-fachen Vergrößerung der Pupille deutlich wird. Selbst wenn jemand die Kunst der Miniaturmalerei versteht, wird er nicht in der Lage sein, ja, auf einem Quadratmillimeter eine ganze Personengruppe darzustellen. Dabei sind die Bilder nicht nur identisch, so Bate, sondern exakt um die Krümmung versetzt, in der das menschliche Auge ein Bild verschieden wiedergibt. Es ist völlig unmöglich, auch heute, für einen Menschen so etwas wiederzugeben und herzustellen. Die Rätsel werden also immer größer. Dann noch der Mantel der Mutter Gottes, der auch die Sternenkonstellation der damaligen Zeit wiedergibt. Auch das hat Paul Bade dann auch angesprochen. Man hat dann per Simulation die Sterne, die auf dem Mantel der Mutter Gottes dargestellt sind, die durchaus auch verschieden, nicht einer bestimmten Symmetrik dargestellt, projizieren können. Heute ist es ja möglich mit Planetarien. Und genau an diesem Tag, am Datum dieser Erscheinung, sind die Sterne in dieser Konstellation dargestellt, wie sie auf dem Mantel der Mutter Gottes zu sehen sind. Das hat damals, als es überhaupt noch nicht diese Mittel gab, die Sterne in dieser Weise zu erforschen, kein Mensch je irgendwie feststellen können. Also es sind schon ganz erstaunliche Dinge, die man hier feststellen kann. Michael Rack fragt dann, wie das dann ist, wenn so viele Sekten jetzt aus Nordamerika kommen und den Glauben an Christus zu zerstören versuchen und auch die Verehrung der Mutter Gottes hier beeinträchtigen. Wer die Kirche nicht nur in Lateinamerika in der Tiefe angreifen will, antwortet Bate, muss etwas gegen Maria unternehmen. In der Folge wird die Theologie zu einer Ideologie. Wenn man Maria wegnimmt, lässt man den Sohn verarmen. Denn Maria war und bleibt ja die Mutter Jesu. Niemand war ihm Jesu nah, wie sie es gewesen ist, in der Schwangerschaft, in der Geburt und bei seinem Tod und schließlich auch in seiner Herrlichkeit. Jesus trug und trägt ihre Züge, wessen sonst? Keinem Menschen auf der Welt hat der Sohn je mehr geglichen als seiner Mutter. Keinem hat Jesus je mehr geglichen als Maria. Ich habe ja schon das Buch von Harald Grochtmann erwähnt, der lange Zeit Amtsrichter in Reda-Wiedenbrück war. Ein Jurist, der eine Dissertation über unerklärliche Ereignisse, überprüfte Wunder und juristische Tatsachenfeststellung geschrieben hat. Er hat über 600 Aufsätze und Bücher verarbeitet und eigentlich die gesamte theologische Literatur zum Thema Wunder aufgearbeitet. Und er geht in diesem Buch auch auf eine Deutung von Drewermans Du Guadeloupe ein. Ich möchte Ihnen das einfach mal vortragen, damit Sie sehen, wie Drewermann mit diesem Faktum umgeht. Tatsächlich, so schreibt Drewermann, hat der Katholizismus geschichtlich geschehen den Reichtum seiner dogmatischen Bilder immer wieder mit gewissen Erscheinungen zu verknüpfen gewusst und müsste demnach ehrlicherweise auf die Feststellung wohl vorbereitet sein, dass es an sich auch noch eine Fülle anderer in der Religionsgeschichte der Völker vorgegebener Deutungsmöglichkeiten, archetypischer Visionen gibt. Das berühmteste Beispiel für eine derartige Umdeutung von Erscheinungen, die ursprünglich dem Erlebnisraum einer heidnischen Religion zugehörten, lieferte die katholische Kirche im 16. Jahrhundert in Mexiko mit der Verehrung der heiligen Jungfrau von Guadeloupe. Ich hoffe, Sie haben aufmerksam zugehört. Drewermann spricht von einer Umdeutung von Erscheinungen. Eine völlig freie Erfindung. Es hat keine Erscheinungen der Mutter Gottes und auch im Heidentum, jetzt in dieser aztekischen Gottheiten, jemals vorher gegeben. Das wird da überhaupt nicht so behauptet. Zunächst wehrten sich die Ordensbrüder gegen den neuen Kult, denn auf dem Hügel von Tepeyayac stand früher das Heiligtum der Göttin Tonantzin. Dass die Kirche die indianische Madonna schließlich doch umtaufte, zeigt nicht nur von großem Mut, sondern auch von tiefer Menschlichkeit und Wahrheitsliebe. Grochtmann sagt, dass er jetzt nicht darauf eingehen will, dass Drewermann an anderen Stellen dieses Buches die Existenz von Wundern, also von unerklärlichen Vorgängen oder Durchbrechung von Naturgesetzen verneint. Er deutet das alles tiefenpsychologisch als Einbildung. Bei dieser Stellungnahme zu Guadeloupe lässt er die äußeren Merkmale einfach weg. Juan Diego hat nämlich Musik gehört, eine unerklärliche Lichtfülle wahrgenommen. Noch schwerwiegender ist, dass Drewermann das Pflücken der Rosen im Winter und den plötzlich unerklärlichen Abdruck des Bildes der Gottesmutter auf dem Mantel völlig beiseite lässt. Das ist umso unvertretbarer, als gerade deswegen Guadeloupe so bekannt geworden ist. Vollends verzerrt Drewermann den Sachverhalt, wenn er davon spricht, dass die Erscheinungen, Zitat, ursprünglich dem Erlebnisraum einer heidnischen Religion zugehörten und dann umgedeutet worden wären, Zitat, dass die Kirche die indianische Madonna schließlich doch umgetauft habe. Dass bei Guadeloupe zunächst eine Erscheinung aus einer heidnischen Religion vorlag, habe ich vorhin schon dargelegt, ist ebenso eine Erfindung von Drewermann wie seine Behauptung der Umtaufe. Richtig ist nur, dass dort früher eine heidnische Kultstätte war. Gegen die untersuchten Fakten von Guadeloupe hat Drewermann überhaupt nichts ins Feld zu führen. Das einfach nur mal, wie dann auch mit solchen Fakten umgegangen wird und dass diese, ja, man kann sagen, fast überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden, dass man von Erscheinungen spricht, die vorher gar nicht stattfanden und dass die katholische Kirche eben dann angefangen hätte, da umzutaufen, das umzumodeln. Dabei kommt das selber von einer Initiative, die Gott selber ergriffen hat. Ich möchte das einfach mal so wirken lassen und stehen lassen. Liebe Zuhörer unseres Radios, im ersten Teil meines Vortrages bin ich auf die Bedeutung des Wunders für den Glauben und die Kirche eingegangen. Im zweiten Teil wurde dann dargelegt, dass das Wunder in der theologischen Literatur nicht entsprechend aufgegriffen wird. Es ist eine das Wunder relativierende Sprechweise bei vielen Theologen schon selbstverständlich geworden. Sie brauchen ja nur im entsprechenden Registern bei einschlägigen Büchern über Jesus Christus nachzuschauen. Als Grund wird angegeben, dass die Menschen von damals nicht besonders aufgeklärt waren. Als weiterer, dass man sagt, naja, das sind eben religionsgeschichtliche Parallelen, es gibt auch sonstige Wundertäter in der Geschichte und man hat diese einfach für das Christusereignis, um die Person Jesus Christus sozusagen hochzujubeln, übertragen. Und das Dritte, um die Wunder zu bestreiten, ist, dass man sagt, man hat bestimmte literarische Schemata übernommen, oft in Verbindung mit dem Überbietungsmotiv alttestamentlicher Vorlagen. Gemeint ist, dass die Wunder von Elia und Elisha hergenommen worden sind und jetzt von den Aposteln gesagt wird, aber hier haben wir einen, der hat noch viel mehr getan als Elia und Elisha. Es wird also somit bestritten, dass es einen historischen Kern hat. Es wurde nur hergenommen, um die Bedeutung Jesu zu zeigen. Im Folgenden wird immer wieder auch der Name Reimarus fallen. Er war Philosoph und Bibelkritiker, lebte von 1694 bis 1768. Reimarus war Professor für orientalische Sprachen. Er war der Vertreter einer rein vernünftigen Religion. Alles sollte also mit dem Verstand und der Vernunft begründet werden können. Dass auf eine historische, partikulare Offenbarung eine allgemeingültige Religion aufgebaut werden kann, hat er völlig bestritten. Also es kann seiner Meinung nach nicht sein, dass irgendwann einmal Gott sich in einer Person an bestimmten Ort und bestimmten Umständen offenbart und das dann für alle Menschen aller Zeiten gelten soll. Damit wird im Wesentlichen eigentlich auch das inkarnatorische Prinzip der Kirche aufgegeben. Inkarnation heißt ja Fleischwerdung, das konkret Geschichtliche unseres Glaubens. Den Aposteln wirft er vor, sie hätten betrügerisch die Lehre und die Geschichte von Jesus verfälscht. Gehen wir den einzelnen Gründen ein bisschen nach. Zunächst einmal das angeblich nicht genügend aufgeklärte Bewusstsein der Menschen von damals. Bei den aus der Geschichte bekannten Bestreitern der neutestamentlichen Wunderberichte Spinoza, David Hume, Reimarus und Strauss, das waren alles Personen, die bahnbrechend waren für die moderne Bibelkritik, ist eine große Arroganz gegenüber den Zeitgenossen Jesu anzutreffen. Diesen wird eine fehlende kritische Einstellung vorgeworfen. Spinoza spricht verächtlich vom gewöhnlichen Volk. Dieses würde, so in seinem theologisch-politischen Traktat, die außergewöhnlichen Werke der Natur, teils aus Verehrung, teils aus Lust am Widerspruch denen gegenüber, die die Naturwissenschaften pflegen, Wunder nennen. Nur bei unwissenden und barbarischen Völkern würden sich, so David Hume, Wunder im Überfluss finden. Die krasse Unwissenheit und der finstere Aberglaube des Volkes in jener Zeit hätten nach Strauss Heilungen zu Wundern aufgebauscht. Die Zeitgenossen von damals würden die Natur nicht kennen und seien abergläubisch. Zitat, die Religionsurkunden vor 1500 Jahren seien unter äußerst ungünstigen Bildungsverhältnissen entstanden. Reimarus attackiert die falschen Meinungen des Pöbels. Auch in heutigen Arbeiten wird eine wenig ausgeprägte Unterscheidungsgabe der damaligen Zeit betont, wenngleich man sich hütet, so deutlich wie die oben genannten Spinoza, Hume, Reimarus und Strauss zu sprechen. Nun, was ist dazu zu sagen? Es wird nicht genügend berücksichtigt, dass die Antike selbst schon eine differenzierte Stellungnahme kannte. Glöckner, neben Wunderglauben gab es auch Wunderkritik. neben Zauber und Magie auch Versuche rational-wissenschaftlicher Lebens- und Weltdeutung. Neben Epidaurus, das war eines der Heilzentren von damals, wo durchaus auch moderne Erkenntnisse zur Heilung von Menschen zum Einsatz kamen, und dann natürlich auf die damalige Zeit bezogen, aber auch dann Orakelschauen für den Gott Aesculap durchgeführt worden sind. Neben Epidaurus gab es auch Sanatorien im Sinn wissenschaftlicher Medizin. Der Behauptung, dass die damalige Zeit wundersüchtig gewesen sei, tritt der Neutestamentler Knilker, er hat in Münden doziert, überzeugend entgegen. Die Reaktionen der Menschen in den neutestamentlichen Wunderberichten zeigen klar, dass man sich auch damals bewusst war, was möglich ist und was nicht. Wenn den Menschen etwas begegnet, was ihrer gewohnten Lebenserfahrung völlig entgegensteht, geraten sie außer sich. Vergleiche Markus 2,12, 5,42, 6,51. Sie sind erstaunt und betroffen von der Vollmacht, die sich in Jesus kundtut. Jesus wird ausgelacht, als er am Totenbett des Mädchens den Klagefrauen erklärt, dass es nur schlafe. Es ist also mit einem Wort völlig unangebracht, nur von der Dummheit der Menschen von damals zu sprechen, die aus Lust zum Widerspruch einfach Wunder dann aufgebauscht hätten und ganz gewöhnliche Ereignisse als solche bezeichnet hätten. Dann der nächste Einwand, dass die heidnischen Wunder gegen die biblischen ins Feld geführt werden. Bei Remarus heißt es, es bleibt fast kein einziges Wunder Jesu oder der Apostel und Kirchenväter übrig, welches nicht auch bei den Heiden, sogar bis auf die Auferweckung der Toten, geschehen sein soll und mit den stärksten Zeugnissen und noch vorhandenen Dokumenten bewährt sei. Das ist natürlich schon sehr ernst zu nehmen. Gibt es also außerhalb des Christentums auch ähnlich überzeugende Wunderberichte, wie sie diese für Christus gibt? Dazu ist zu sagen, die Aufwertung heidnischer Wunder geschieht nicht selten in naiv unkritischer Weise, in der jede auch noch so vage Ähnlichkeit zu einem Beweis der Abhängigkeit hochstilisiert wird. Also dass man dann sagt, das haben die Apostel, das haben die Verfasser der Evangelien aus heidnischen Wunderberichten abgeschrieben. Die angeblichen Wunder an den Wunderorten der Antike sind genauso kritisch auf ihre Glaubwürdigkeit zu überprüfen, wie dies bei den biblischen getan wird. Dass sie dabei mit letzteren nicht verglichen werden können, wird jeder bestätigen, der die bis an die Grenze des abstrusen, fantastischen Heilungsberichts in Epidaurus oder des angeblichen Wundertäters Apollonius unvoreingenommen zur Kenntnis nimmt. Schon der Kirchenvater Augustinus hat in dieser Richtung argumentiert. Zitat aus seinem Gottesstaat. Den Wundern, die an den Gedächtnisstätten unserer Märtyrer geschehen, sind die Wunder, welche in den Heidentempel geschehen sein sollen, in keiner Weise an die Seite zu stellen. Sondern, selbst wenn eine gewisse Ähnlichkeit vorliegt, so werden, wie Pharaos Zauberer von Moses, auch ihre Götter von unseren Märtyrern geschlagen. Bislang, so konnte, so der Theologe Glöckner, in keinem einzigen Fall, also nicht einem einzigen Fall, eine literarische Abhängigkeit von einer außerbiblischen Vorlage überzeugend nachgewiesen werden. Wenn Ähnlichkeiten da sind, heißt das noch keine Abhängigkeit. Die religionsgeschichtliche Einebnung der Erzählungen über die Wundertaten Jesu beruht letztlich auf der krampfhaften Kombination sehr verschiedener Einzelmomente. Die Kombination von menschlicher Einfachheit und zugleich überragender Vollmacht in der Person Jesu hat nicht einmal annähernd eine Parallele in der Religionsgeschichte. Wissen Sie, das sind einfach so Dinge, die werden so dahingesagt. Und das wurde damals von den Bibelkritikern sehr stark ins Feld geführt. Es gibt Wunder und Wundererzählungen auch im Heidentum. Und es macht wirklich Freude, wenn man genügend Zeit hat, dem ein bisschen nachzugehen. Okay, dann suchen wir eben in der Bibliothek, das ist dann Aufgabe auch bei einer Dissertation, bei einer wissenschaftlichen Arbeit, diese Wunderberichte in der Antike heraus. Und die kann man finden. Glöckner hat in seinem Buch Biblischer Glaube ohne Wunder, erschienen im Johannes Verlag, einige dieser heidnischen Wunder einmal aufgezählt. Ich lese Ihnen etwas vor. Und sie seien ganz wörtlich jetzt wiedergegeben. Man musste sich damals, um Heilung zu finden, einem Heilschlaf im Tempel des Gottes unterziehen. Man nannte das Inkubation. Der Gott Asklepios erscheint den Kranken im Traum und heilt sie. Einige Beispiele. Cleo war 5 Jahre schwanger. Als diese schon 5 Jahre schwanger war, kam sie bei dem Gott als Hilfesuchende an und schlief in dem Heilraum. Sobald sie aus ihm herauskam und sich außerhalb des Heiligtums fand, gebar sie einen Knaben, der sogleich nach seiner Geburt sich selbst an dem Quellwasser wusch und zusammen mit seiner Mutter herumlief. Nachdem ihr das zuteil geworden war, ließ sie auf das Weihegeschenk schreiben: Nicht die Größe der Tafel ist wunderbar, sondern des Gottes Gnade, dass Cleo 5 Jahre im Leib eine Last getragen hat, bis sie im Heilraum schlief und er sie gesund machte. Wissen Sie, wenn dieser Unsinn jetzt auf eine Stufe von den Bibelkritikern mit den Wundern der Bibel gehoben wird, dann ist das eine wirklich unglaubliche Unverschämtheit. Oder weiter. Arate von Lakonien, Wassersucht. Für diese schlief ihre Mutter, während sie selbst in Lakedaimon war und hatte einen Traum. Ihr dünkte, der Gott schneide ihrer Tochter den Kopf ab, um den Körper mit dem Hals nach unten aufzuhängen. Als viel Flüssigkeit herausgeflossen war, habe er den Körper abgehängt und den Kopf wieder auf den Hals gesetzt. Nachdem sie den Traum gesehen hatte, kehrte sie nach Lakedaimon zurück und fand ihre Tochter gesund. Diese hatte denselben Traum gesehen. Die literarische Art, so schreibt Glöckner, und das religiöse Klima der Berichte machen die völlige Unvergleichbarkeit mit dem Neuen Testament unmittelbar deutlich. Und das ist irgendwie das Schöne, und das freut mich auch in der theologischen Wissenschaft, wenn man den Dingen wirklich auf den Grund geht, wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, danach zu forschen, dann spürt man, wie sich bestimmte Pseudo-Argumente, Scheinargumente wirklich in der Luft auflösen. Es kann in gar keinster Weise angehen, dass diese angeblichen Wunder auch nur annähernd dem Biblischen an die Seite gestellt werden. Es gibt dann noch die sogenannten Apokryphen in der Überlieferung der Kirche. Das sind Texte, die nach den Evangelien entstanden sind und die bestimmte Lücken auffüllen sollten. Zum Beispiel im Apokryphen Petrus-Evangelium wird die Auferstehung des Herrn bis ins Detail berichtet. Oder andere gehen dann die Kindheit unseres Herrn Jesus Christus an. Die katholische Kirche hat natürlich diese Berichte nicht akzeptiert. Es sind einfach Erfindungen von Menschen. Und wenn Sie das zur Kenntnis nehmen, werden Sie sofort den Unterschied zu den neutestamentlichen Wunderberichten wahrnehmen. Ich nehme etwa die Kindheitserzählung des apokryphen Thomas-Evangeliums. Als Jesus 5 Jahre alt geworden war, spielte er an der Furt eines Baches. Das vorbeiließende Wasser leitete er in Gruben zusammen und machte es sofort rein. Mit einem bloßen Worte gebot er ihm. Dann bildete er sich weichen Lehm und bildete daraus 12 Sperlinge. Es war am Sabbat, als er das tat. Auch viele andere Kinder spielten mit ihm. Das wurde dann seinem Vater Josef gemeldet. Siehe, dein Knabe ist am Bach. Er hat Lehm genommen, 12 Vögel gebildet und den Sabbat entweiht. Jesus aber klatschte in die Hände, als Josef kam, und schrie den Sperlingen zu: Fort mit euch! Und daraufhin seien diese Lehmsperlinge plötzlich Leben gekommen. Sie öffneten die Flügel und flogen mit Geschrei davon. Als aber die Juden das sahen, staunten sie, gingen weg und erzählten ihren Ältesten, was sie Jesus hatten tun sehen. Ein anderes Kind nimmt währenddessen eine Gerte und zerstört den Damm, mit dem das Jesuskind das Wasser gespeichert hat. Es bringt es zum Abfließen. Als Jesus sah, was geschah, wurde er aufgebracht und sprach zu ihm: Du Frevler, du Gottloser, du Dummkopf, was haben dir die Gruben und das Wasser zuleide getan? Siehe, jetzt sollst auch du wie ein Bach verdorren und weder Blätter noch Wurzeln noch Frucht tragen. Und alsbald verdorrte jener Knabe ganz und gar. Da machte sich Jesus davon und ging in das Haus Josefs. Dieser machte ihm bittere Vorwürfe. Danach ging er abermals durch das Dorf, da stieß ein heranlaufender Knabe an seine Schulter. Jesus war erbittert und sprach zu ihm: Du sollst auf deinem Weg nicht weitergehen. Sogleich fiel der Knabe hin und starb. Einige aber, die sahen, was geschah, sagten: Woher stammt dieser Knabe, dass jedes Wort von ihm gerade fertige Tat ist? Da kamen die Eltern des Verstorbenen zu Josef, schalten ihn und sagten: Da du so einen Knaben hast, kannst du nicht mit uns im Dorf wohnen. Oder dann lehre ihn zu segnen und nicht zu fluchen, denn er tötet unsere Kinder. Da rief Josef den Knaben beiseite und wies ihn mit den Worten zurecht: Warum tust du solche Dinge, dass diese Leute leiden müssen, uns hassen und verfolgen? Jesus aber antwortete: Ich weiß, dass diese Worte nicht die deinen sind, trotzdem will ich deinetwegen schweigen. Jene aber sollen ihre Strafe tragen. Und alsbald erblindeten die, welche ihn angeklagt hatten. die es sahen, gerieten in große Furcht, waren ratlos und sagten über ihn, jedes Wort, das er redet, ob gut oder böse, war eine Tat und wurde zum Wunder. Als Josef sah, dass Jesus so etwas tat, stand er auf, nahm ihn beim Ohr und zupfte ihn gehörig. Der Knabe aber ward ungehalten und sagte zu ihm, genug, dass du suchst und nicht findest, und höchst unweise hast du mir gehandelt. Weißt du nicht, dass ich dein bin? So betrübe mich nicht. Liebe Zuhörer unseres Radios, ich glaube, ich kann jetzt aufhören, das vorzulesen. Sie spüren sofort, das sind einfach Erfindungen von Menschen. Das haben sich Leute aus den Fingern gesogen. Und das ist meilenweit von dem entfernt, was in den Evangelien in ganz nüchterner, sachlicher und doch anrührender Weise über die Wunder des Herrn berichtet wird. Und Sie verstehen jetzt auch, warum die Kirche dringend auch den Kanon schaffen musste, das heißt, ein Verzeichnis aufstellen musste, was Heilige Schrift ist und was nicht. Weil es kam immer mehr zu diesen Märchenbildungen, zu diesen unguten Geschichten, die Christus in ein ganz seltsames Licht drückten, wie ein jähzorniger kleiner Bursche, der seine göttliche Macht einsetzt, um alle anderen zu strafen, der sich zankt mit Josef, der alle gleich mit dem Tod bestraft. Das hat mit dem Evangelium überhaupt nichts zu tun und führt weg davon. Als die Jünger durch das ungastliche Dorf der Samariter kommen, das sie nicht aufnimmt, drehen sich die Donnersöhne um, Jakobus und Johannes, und wollen Feuer vom Himmel herunterfallen lassen. Und Christus wendet sich ihnen zu und verbietet es ihnen. Wenn man den Christus der Kindheit hierher nimmt, wie er hier geschildert wird, hätte er dasselbe besorgt, mit Feuer vom Himmel alle vernichtet, die sich irgendwie gegen ihn stellen. Es ist vielleicht ganz wichtig, das einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, um ein bisschen so auch einen Geschmack zu bekommen für die wirklichen Darstellungen des Wunders im Evangelium. Es hätte ja auch ganz anders sein können in der Bibel. Aber wie einfach, wie schlicht wird es berichtet, wenn der Herr Menschen heilt, und er macht auch kein Spektakel daraus. Im Evangelium hat es geheißen, als er die Blinden heilte, erzählt es niemand weiter. Warum will der Herr nicht, dass es weiter erzählt wird? Weil die Menschen deshalb kommen, weil sie geheilt werden wollen. Sie wollen nicht mehr sein Wort hören. Sie sind nur auf die Heilung aus. Jemand, dem jetzt seine Wunder wichtig sind, dem es um die eigene Person geht, der wird genau das Gegenteil sagen. Erzählt es überall weiter, macht bekannt, wie groß ich bin, was ich alles kann. Doch Jesus will die Wunder nur helfend, nur stützend einsetzen. Er erbarmt sich auch der Menschen. Er sieht die Not, will ihnen abhelfen. Aber er will nicht, dass die Menschen nur kommen wegen der leiblichen Heilung. Er will ihnen vom ewigen Leben erzählen, wie sie ihr Leben führen müssen, dass sie immer bei Gott sein können. Und wenn Sie das so vergleichen, diesen Stil des Herrn mit den anderen Apokryphen über sein Leben, mit den angeblichen Heilern der Antike, dann stellen Sie einen Unterschied fest, wie er größer nicht sein könnte. Also hier zu behaupten, es gab auch in der Antike andere Heiler, die entsprechend gewirkt hätten, und das sei dann von den Aposteln so abgeschrieben worden, ist völlig absurd. Ganz abgesehen davon, dass die zumeist nach der christlichen Zeit, nach dem Christusereignis gelebt haben. Ein weiterer Punkt ist, dass man sagt, wie ich schon erwähnt habe, dass alttestamentliche Vorlagen nun überboten werden sollen. Wenig schreibt, sieht man denn nicht, dass die Evangelien in der Substanz in sich zusammensinken, wenn der Großteil ihrer Wundergeschichten nur literarische Fiktionen sind? Wenisch kritisiert, dass bei der Wunderauslegung oft die Scheinplausibilität einer literarischen Erklärung konstruiert wird. In der Tat wird zwischen der Übernahme einer literarischen Gattung und der Frage der Historizität oft nicht genügend unterscheidet, differenziert. Es mag durchaus sein, und es ist von vornherein als wahrscheinlich anzunehmen, dass ein biblischer Autor ein vorgegebenes Schema aufgreift, um seine Botschaft darin auszudrücken. Der banale Vergleich mit Berichten in unseren Zeitungen über Verkehrsunfälle kann verdeutlichen, dass Unfälle dieser Art unablässig und mit stets gleich wiederkehrenden Ausdrücken beschrieben werden, ohne dass jemand von uns auch nur auf die Idee käme, dass es sich um eine Fiktion und keinen Tatsachenbericht handle. Offensichtlich lassen sich bestimmte Ereignisse nur innerhalb gleichbleibender Erzählschemata ausdrücken. Staudinger: Aber weshalb dann diese hochgestochene Theorie von der Übernahme traditioneller Schemata? Auf einen nüchtern denkenden Menschen wirkt diese Theorie gerade so grotesk, als wenn ein Historiker bei einer Erörterung über den Bericht einer Schlacht darauf hinwiese, dass die Abfolge der Darstellung nach einem traditionellen Schema erfolge. Eta Linnemann, evangelische Theologin, spricht von grotesken literarischen Methoden, die sich sofort ad absurdum führen ließen, wenn man sich nur einmal daran machte, sie auf das biografisch überschaubare Werk eines Dichters oder eines Theologen anzuwenden. Wenn ein Wunder geschieht, dann hat es einen bestimmten Aufbau. Die Not wird geschildert, der Herr handelt, der Geheilte dankt oder preist den Herrn oder die Menge und der Herr gibt ihn sozusagen den Seinen wieder zurück. Dieses Schema kann verändert werden, es kann ein Element dazukommen oder nicht. Und wenn dann in den neutestamentlichen Berichten von den Wundern in dieser Weise berichtet wird, dann sagen eben manche, ja, das ist alles nur nach diesem bestimmten Schema berichtet worden, da ist gar nichts Originäres drin. Und das, da muss man eben antworten, wenn ein Unfall in einer Zeitung berichtet wird, dann kann das eben nur in einem bestimmten Schema erzählt werden, wer den Unfall wann, wo, wie, weshalb verursacht hat. Da gibt es nicht viel andere Möglichkeiten, das zu berichten. Und deshalb sagt auch Eta Linnemann, das Ganze ließe sich ad absurdum führen, wenn man das einmal auf das überschaubare Werk eines Menschen anwenden würde. Wenn man das bisher Gesagte zusammenfasst, dann kann man sagen, dass ein beachtlicher Riss zwischen der Bedeutsamkeit des Wunders einerseits und der theologischen Würdigung und Darstellung andererseits klafft. Trotz einiger positiver Ansätze kann von einer tiefgreifenden Revision überhaupt nicht die Rede sein. Wohl aber ist durch die Diskussion der letzten Jahre deutlich geworden, dass man der Wunderfrage auf ehrliche Weise nicht entkommen kann. Ich möchte dazu einige jetzt Ansätze auch zitieren, wo auch seitens der theologischen Wissenschaft ein Umdenken sich andeutet. Es gibt Anzeichen dafür, dass heute die Grenzen der historischen Kritik deutlicher erkannt werden und sich somit eine Lösung der auftretenden Spannungen ergibt. Sudbrack hat klar gegen die Bestreitung der historischen Echtheit von Wunderberichten aufgrund eines Restes vergangenen rationalistischen Denkens sich ausgesprochen. Der Theologe Gerhard Lofink, Neutestamentler aus Tübingen, schreibt, die Zeiten, in denen die Heilungswunder Jesu durch die Bibelkritik heruntergespielt oder gar historisch wegerklärt werden, gehen ihrem Ende entgegen. Joachim Knilka, Neutestamentler aus Münden, sprach schon früher von Willkür, wenn man die Wunderberichte Jesu als spätere legendäre Gemeindebildungen abtut. Es gilt, sich der Wunderfrage zu stellen und vor allem hinsichtlich die Vorgaben der historischen kritischen Methode kritisch im Blick zu nehmen. Wunder gibt es immer wieder oder doch nicht zur Theologie des Wunders. Vortragsreihe hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, wir sind jetzt beim dritten Gedankengang. Der erste war, dass dem Wunder im Neuen Testament und der Apostelgeschichte ein großer Platz zukommt, eine große Bedeutung. Auf der anderen Seite, dass es in der Theologie der Gegenwart im Unterschied vielleicht zu früheren Epochen wenig rezipiert oder sehr relativiert gesehen wird. Der dritte Schritt muss jetzt gedanklich sein, warum das so ist. Wer dem Wunder einen Platz in der Theologie einräumen will, muss sich mit dem Vorentscheid auseinandersetzen, der in die heiligen Texte herangetragen wird. Hier ist der eigentliche Grund hinter den vielen anderen Gründen zu finden, die zur Bestreitung des Wunders angeführt werden. Ich denke hier an unseren Alttestamentler, bei dem ich in den frühen 80er Jahren Vorlesungen hören durfte. Er hat immer wieder betont, das Ganze hängt ab von ihrem Vorentscheid. Nämlich, ob sie persönlich Wunder zulassen wollen oder nicht, das ist jetzt eine Ergänzung von mir. Oder ob man einfach einen, wie soll ich sagen, wissenschaftlichen Verstehenshorizont an die Heilige Schrift heranträgt und nur das gelten lässt, was einem selber eingängig ist. Ein erster Hinweis darauf, dass es wohl nicht nur um wissenschaftlich neutrale Forschung bei der Wunderkritik geht, kann darin gesehen werden, dass mit der historisch-kritischen Methode völlig verschiedene, einander entgegengesetzte Auslegungen des gleichen Textes vorgenommen werden können. Offensichtlich kommt es auf das dieser Methode vorausgehende Vorverständnis, ich nenne das den philosophischen Vorentscheid, an, ob man Wunder überhaupt erst für möglich hält. Für die neutestamentliche Wunderexegese, also Auslegung des Wunders, lässt sich feststellen, dass die weltanschaulichen Vorurteile das Ergebnis meist schon im Voraus implizieren und bestimmen. Eta Linnemann schreibt, es ist Vorurteil, nicht Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchung, sie gilt als eine der führenden Bibelauslegerinnen, dass man nach der historisch-kritischen Methode die Wundergeschichten im Neuen Testament nicht als Berichte von geschehenen Wundern lesen darf. C.S. Lewis stellt fest, dass bestimmte Theologen unentwegt voraussetzen, Wunder gebe es nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dies eine rein philosophische Frage ist. Gelehrte als Gelehrte reden hier nicht mit größerer Autorität als irgendwer sonst. Die Regel, wenn übernatürlich, dann unhistorisch, tragen sie an ihr Studium der Texte von außen heran. Sie haben diese nicht aus den Texten selbst gelernt. In dieser Sache reden sie nur als Menschen, und zwar offensichtlich beeinflusst vom Geist des Zeitalters, in dem sie aufgewachsen sind und dem sie vielleicht nicht kritisch genug gegenüberstanden. So nachzulesen in dem bemerkenswerten Buch von ihm, Was der Laie blökt. Man muss sich wirklich fragen, ob die methodischen Neuansätze in der Interpretation sachlich ausreichend und genügend vorurteilsfrei. Zitat: Wenn wir oft gegen den sich ursprünglich aufdrängenden Sinn der Texte die eigentliche Aussageabsicht der Evangelien betonen. Das heißt, man liest den Text der Heiligen Schrift und es ist einem eigentlich völlig klar, was das bedeutet. Aber dann kommen bestimmte Auslegungen, wo manchmal fast schon das Gegenteil von dem, was man ursprünglich als richtig erkannt hat, behauptet wird. Manchmal, wenngleich selten, wird dieser philosophische Vorentscheid ganz offen zugegeben, so schreibt der Exeget Blank. Die moderne Exegese, deren Fruchtbarkeit nicht zu bezweifeln ist, ist ein Kind der oft geschmähten Aufklärung und steht mit dieser im Bund. Stellt man sich einmal auf den Standpunkt historisch-kritischer Exegese, dann gibt es zunächst keine Möglichkeit, etwas außerhalb dieser Betrachtungsweise zuzulassen. So Blank, mir scheint das sehr fragwürdig zu sein. Ein Kind der oft geschmähten Aufklärung. Sie wissen, dass die Aufklärung sicher Segensreiches mit sich gebracht hat, aber auch zugleich ein rationalistisches Weltbild uns geliefert hat, wonach nur noch das zugelassen wird, was mit dem Verstand des Menschen erfasst werden kann und zunächst einfach mal alles Übernatürliche zur Seite geschoben wird. Und das sagt ja auch Blank offen. Es gibt dann keine Möglichkeit, etwas außerhalb dieser Betrachtungsweise zuzulassen. Warum denn nicht? Warum muss ich denn Gott beschränken auf das, was ich erkennen kann? Warum muss ich denn Gott meinem Verstehenshorizont einfügen? Beraube ich ihn dann nicht seines Gottseins, zumindest subjektiv von meiner Seite aus? Objektiv kann ich das eh nicht tun. Mache ich dann nicht Gott zu einem Götzen? Wie kann ich dann noch mit seiner Mächtigkeit rechnen, wenn Gott in der Bibel erscheint? Da fallen die Menschen wie tot zu Boden, weil er so mächtig, so anders ist, so jenseitig, so groß. Auf der anderen Seite sicher auch dem Menschen nahe. Aber welche Vermessenheit, wenn der Mensch jetzt nur seine eigene Vernunft, seine eigene Einsicht an das Studium der Heiligen Schrift heranträgt. Noch drastischer formuliert dann Harbsmeier: Mit dem Wundermann und Halbgott namens Jesus, der auf der Straße Tote auferweckt, über das Meer wandelt und den Sturm stillt, kann die historische Vernunft einem heutigen Zeitgenossen nicht mehr kommen. Die zweidimensionale religiöse Ontologie hatte diese Möglichkeit. Unsere spezifische Eindimensionalität hat sie nicht. Das bedarf der Erklärung. Ontologie ist die Lehre vom Sein. Es meint also die Ordnungs-, Begriffs- und Wesensbestimmungen von allem, was ist. Und er sagt, früher hatte man eine zweidimensionale religiöse Ontologie. Das bedeutete, es gab diese irdische Wirklichkeit und es gab die über der Natur stehende Wirklichkeit Gottes, supranatural, supralateinisch, über der Natur stehend. Und das nennt Harbsmeier die zweidimensionale religiöse Ontologie, die jetzt davon ausging, dass es nicht nur diese irdische Wirklichkeit gibt, sondern auch die Wirklichkeit Gottes. Das wird öfters dann von Theologen abschätzend, ziemlich aburteilend, als Stockwerkdenken verurteilt. unsere spezifische Eindimensionalität hat diese Möglichkeit nicht mehr. Sprich, man beschränkt sich nur auf das, was man sehen, was man beurteilen, was man greifen kann. Das ist die spezifische, moderne, naturwissenschaftliche Eindimensionalität. Mit dem Wundermann und Halbgott namens Jesus, der auf der Straße Tote auferweckt, über das Meer wandelt und den Sturm stillt, kann die historische Vernunft der personalen Existenz eines heutigen Zeitgenossen nicht kommen. Sie merken, die historische Vernunft auf der einen Seite und das Ankommen wollen bei heutigen Zeitgenossen sind die entscheidenden Kriterien, die an die Auslegung der Heiligen Schrift herangetragen werden. Die zweidimensionale religiöse Ontologie hatte diese Möglichkeit, unsere spezifische Eindimensionalität, Ergänzung des naturwissenschaftlichen Weltverständnisses, hat sie nicht. Wenn ich natürlich diese Auffassung habe und sie an das Studium der Heiligen Schrift herantrage, brauche ich mich nicht wundern, dass von dem Übernatürlichen nichts, aber auch wirklich nichts mehr übrig bleibt. Wie sehr diese Weichenstellung die Ergebnisse wichtiger theologischer Fragen im Voraus festlegt, wird nun in einem vierten Schritt gezeigt. Ich werde dann auf die Vorgeschichte dieses philosophischen Vorentscheides eingehen. Über die Schiene von den Theologen und Denkern Spinoza, Strauss und Bultmann ist das in viele Teile heutiger Theologie eingemündet. Ich werde dann auf die Jungfrauengeburt eingehen, die Stellungnahmen von den Kardinälen Ratzinger, Kaspar und Schäfzig aufgreifen, welche anhand der Jungfrauengeburt mit wirklich brillanter Klarheit aufgezeigt haben, dass es um den philosophischen Vorentscheid geht, der dieses Wunder ausschließt. Es sind nicht historisch-kritische Erkenntnisse, wo man jetzt sagen müsste, aufgrund philologischer Untersuchungen zur Heiligen Schrift, aufgrund dessen, dass wir den Begriff der Jungfrau im griechischen Parthenos genannt, bei Zeitgenossen in der griechischen damaligen Welt ganz anders belegt finden. Da meint nämlich Parthenos auch die verheiratete Frau. Wenn man so argumentieren könnte, müssen wir unsere Meinung urteilen. Nein, das ist es überhaupt nicht. Die griechischen Textzeugen belegen genau die Auslegung der katholischen Kirche. Parthenos heißt nämlich Jungfrau und nicht eine Person, die verheiratet ist und sich, und so dass Jungfräulichkeit nur als eine Art Hingabe an Gott bezeichnet wird. Das ist ganz biologisch zu verstehen. Wir werden dann auch eingehen auf die personale Existenz des Teufels, die genau aus diesem Grund heraus auch bestritten wird, auf die leibliche Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und dann natürlich, wie ich auch schon angekündigt habe, den Vorentscheid bei den führenden Theologen Strauss und Bultmann erörtern, weil diese im 19. und 20. Jahrhundert mit ihren theologischen Forschungen den Bahn gebrochen haben für diese historische Bibelkritik. Ich werde immer versuchen, es auch lebenspraktisch ein bisschen abzufedern. Es ist nicht so ganz leicht. Und ich bitte auch um Verständnis, wenn es vielleicht ja manchmal nicht ganz leicht ist, Ihnen diese komplexen Zusammenhänge darzulegen. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Wesentlich war es mir jetzt zu zeigen, dass die Wunderberichte des Neuen Testamentes in gar keinster Weise eine irgendwelche literarische Abhängigkeit zeigen zu anderen Wunderberichten, dass diese bis ans Grenze des Abstrusens stoßen. Es ist auch nicht argumentierbar, dass hier bestimmte literarische Schemata übernommen werden. Und es stimmt schon zweimal nicht, das kann man auch in der eigenen Schrift nachlesen, dass die Menschen damals ja ein ungebildeter Pöbel gewesen wären, wie es die Bibelkritiker immer wieder betonen, die aus Lust am Widerspruch zur Naturwissenschaft an ihren Wundern festgehalten hätten. Wissen Sie, das sind immer wieder so Punkte, die eigentlich wie selbstverständlich so einfließen in der Bibelkritik. Und wenn man sie kritisch durchleuchtet, lösen sie sich wie Nebel in der Sonne auf. Sie haben wirklich keine Substanz. Ich darf jetzt vielleicht zum Schluss noch etwas Persönliches sagen. Erst in der Zeit, als ich das persönlich in der Zeit, als ich meine Dissertation geschrieben habe, vertiefen konnte, wurden mir diese tieferen Zusammenhänge klar. Anhand des Lebens vieler Heiligen und der Wunder, die dort vorgekommen waren, war es mir immer klar, dass das Wunder einen Platz hat und dass man auch denkerisch ihm einen Platz einräumen muss. Aber ich durfte dann in dieser Zeit nachgehen wo sind denn eigentlich diese Weichenstellungen? Wo kommt das her, dass heute oft wie selbstverständlich das Wunder sehr relativiert wird oder ausgegrenzt wird? Sie haben jetzt ja das beim Guadeloupe gesehen, wo Drewermann einfach behauptet, es hat auch im Heidentum bei den Azteken schon Erscheinungen gegeben. Das steht überhaupt nicht dort. Von den konkreten Fakten verabschiedet er sich ganz und gar und behauptet, die Kirche hätte das einfach umgedeutet. Auf die Übernatürlichkeit der Ereignisse, der Erscheinungen geht er mit keinem einzigen Wort ein. So kann man eigentlich mit den Fakten nicht umgehen. Und es wäre eine große Hilfe. Und diese Exerzitien, diese Vorträge hätten ihr Ziel erreicht, wenn sie einfach dadurch in den Stand versetzt wären, auch bestimmten Anwürfen gegenüber der Historizität von Wundern kritisch gegenüberzustehen und wenn sie auch in der Lage wären, dann argumentativ dagegen zu halten.